one.
Plattenplausch.
Erik Bottrop. Leonard Wilkin.
Der Podcast für Tischtennisfreunde.
Mit Folge Nummer 54 grüßen wir natürlich alle Lauscherinnen und Lauscher. Erich, es ist WM-Zeit und wir senden natürlich auch zu den großen Festspielen aus China, wenn es denn welche sind.
Aus der Länderspielpause heraus, Lennart.
Grüß dich doch erstmal.
Na, ça va, bonjour et toi?
Ça va, bonjour et toi, ja. Ne? Ein bisschen rumdrehen noch die Wortfolge, dann bist du ja komplett en français.
Ja, gut, ne? Das ist viel zu lange her. Aber ja, Lennart, da sind wir ja gerade irgendwie doppelt beim Thema, ne?
Mais oui. Ja, ich. die Sendungsvorbesprechung erfolgte dieses Mal aus Frankreich raus, ne?
Ja, ja. Du, bist ja wieder rumgeturnt, ja, beim Feind. Beim Feind, ne?
Der ist auch ein internationaler Podcast, den wir hier betreiben. Ja. Ne? Wir gucken auch über den Tellerrand. Wir gucken nicht nur nach China, wir gucken auch mal nach Frankreich rein.
Ja, das ist ja erstmal interessant auch, ne?
Ja, ist hochinteressant alles, was da passiert. Ich habe mich gerade schon so geärgert, habe ich dir gerade schon am Telefon kurz gesagt. Können wir auch den Lauscherinnen und Lauschern sagen. Ich habe einfach vergessen, Videos und Fotos zu machen. Ich bin, weißt du, manchmal, wenn man so auch so im Urlaub ist, kennst du das, dass man so im Off-Modus ist mit seinem Handy, dass man irgendwie das einfach gar nicht
beiseite
so
parat legt?
Hat?
Ja, ja, das habe ich.
Dann irgendwie so geärgert, dass ich da nicht ein paar Fotos geschossen habe. Das hätte man natürlich fantastisch dokumentieren können.
Das musst du beim nächsten Mal zwingend machen, weil ich habe immer das Gefühl, wenn du irgendwie sagst, du fährst bald nach Frankreich oder du bist da in Montpellier, irgendwie muss das so eine magische Strahlkraft haben, weil du dann irgendwie, man hört so richtig das Funkeln in deiner Stimme, dass das da für dich wirklich ein magischer Ort sein muss.
Ja, irgendwie schon. Genau, so vielleicht das Setting kurz erklärt. Nathanael Molin hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Der sehr rührige und mittlerweile wirklich auch hochdekorierte Trainer, mit dem ich damals zusammengespielt habe, hat geheiratet und hat mich sehr gefreut.
Das ist auch, glaube ich, ist das nicht auch der Privatcoach von den LeBrons?
Genau, mittlerweile, ja. Mittlerweile tourt er mit den Jungs rum viel und mittlerweile auch offiziell, hochoffiziell in olympischer Mission quasi. Und der hat geheiratet und hat das gut getimt auch. Schön zur WM, wo er dann Patrick Schiller auch den Vortritt als Nationaltrainer natürlich gelassen hat oder lassen muss oder auch lassen will und hat geheiratet und ja, war toll, war mit meiner Freundin da, waren eingeladen, war fantastisch, schöne Hochzeit.
Oh, ein bisschen Schaumwein trinken, ne?
Da bist du auch jetzt Champagner.
Ja, ja, ja.
Musst du machen, Phase. Nee, das war schön und da habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, an dem einen der zwei Urlaubstage nochmal im Salle Alain vorbeizuschauen. Am Stade Philippides. Und es war schön zu sehen. Es waren obwohl natürlich die Stars der Szene, die wirklich so einen kleinen Tischtennis-Boom da ausgelöst haben, das hat man auch gemerkt. Man trifft auf viel Tischtennis in der Stadt. Die waren nicht da, aber sie waren in aller Munde und ich habe noch ein paar Leute nicht kennengelernt, sondern wieder getroffen und auch kennengelernt. Das war irgendwie spannend. Die Halle war voll, war hohes Niveau. Ich konnte gegen einige Pro-B-Spieler trainieren, ein paar Matches machen. Konnte leider kein Spiel gewinnen, aber habe ich gedacht, als Gast lässt man die Punkte auch mal da. Hä?
Ja.
Ja. So war das in Frankreich. Jetzt bin ich wieder zurück.
Schön. Ja, du hast mir heute geschrieben. Acht Stunden mit dem Zug, ne?
TGV.
Fährt der so lange dann? Ja, Brüsselchen.
Ja, es gibt irgendwie so zwei, drei Verbindungen. Hin war über Brüssel und jetzt zurück war über Straßburg. Eigentlich geht es über Paris, wo du in Paris nochmal den Bahnhof wechselst und dann durch diese riesen Stadt düst. Aber ja, der Rückfahrt war jetzt relativ lange. 8,5 oder so oder 9 Stunden fast. Aber hin 7 und irgendwie gute Alternative zum Flug. Ja. Geile Stadt. Kann ich nur empfehlen.
Ja.
Nicht nur... Oder auch vor allen Dingen nicht zum Tischtennis spielen, sondern auch so zum Urlaub machen, zum genießen. Ganz fantastische Stadt.
Montpellier, wo liegt das denn
Mittelmeer. Eigentlich? Mittelmeer, ach, ziemlich direkt. Man kann mit der Bahn, Fahrrad, Auto, kommt man ganz schnell zum Strand. Und trotzdem ist sie nicht so direkt am Strand, dass es jetzt so überlaufen ist von so Strandtouristen. Ja, sehr sportliche Stadt, hat Handball, Volleyball, Fußball, alles erste Liga.
Fußball auch, ne? Ja, klar, würde ich sagen.
Genau, und ja, coole Stadt, cooler Trip gewesen, hat Spaß gemacht. Hat sich gelohnt.
Wo du mir das gerade sagst, dass du da oft gratuliert hast im Training, jetzt fällt es mir gerade ein, obwohl wir gerade schon, ich sag mal, off-topic gesprochen haben. Ich muss es jetzt, nicht damit es mir nochmal entfällt. Hast du die neue Tischtenniszeitung schon gelesen?
Durchgeblättert habe ich sie.
Und hast du das Bild von dir gesehen, da im, in der Zweitliga-Abteilung?
Nee, oh, habe ich nicht gesehen.
Musst du mal reinblättern, da ist ein Bild von dir, wo du die Faust zeigst, wie eh und je.
Ja.
Ein seltener Anblick von Lennart Wegner oder sowas steht da.
Wirklich?
Oder seltene Jubelszene oder irgendwie sowas. Das ist
ein Skandal. Also,
mit dem Autor müssen wir nochmal sprechen, oder?
Ein Leserbrief.
Wer kann sowas denn schreiben?
Das, hoffentlich war das nicht Jan Lücke, der alte Mitbewohner, der mir da so einen Streich gespielt hat. Das gibt's auch gar nicht.
Wahrscheinlich hat er darauf gewartet, dass wir das irgendwie aufschnappen oder so. Das ist mir direkt ins Auge gesprungen.
Nee, da müssen wir politisch korrekt bleiben. Da wird ein Leserbrief kommen.
Ja. Also, liebe,
liebe
Tischtennisredaktion. So,
da möchten wir nochmal auf ein Foto hinweisen, dass das nochmal korrigiert wird.
Ja. Da möchten wir auch, glaube ich, eine Berichtigung haben, oder?
Korrektur.
So.
Wobei ich also, stimmt's ja auch ein bisschen.
Das muss man auch sagen.
Und was das Schlimme ist, was ich jetzt festgestellt habe, das hat mir damals mein guter alter Freund Björn Ungro gesagt, als er in seinen letzten heißen Tischtennisphasen war. Er meinte, wenn man anfängt, sich auch bei Niederlagen über die Leistung zu freuen, dann ist man...
Ja, da muss er auch sein, ne?
Und das, so war es bei mir jetzt gegen Leiselheim, haben wir mit einer eher rümpflichen Truppe gespielt und ich habe gegen Tomislav Kolarek wieder gespielt, wie eh und je, den kennst du ja auch mittlerweile in- und auswendig und schön 5.9. verloren und
und wenn er danach mit einem Grinsen auf der Bank sitzt, dann weißt du, okay, da ist irgendwas.
Ja, irgendwie schief, ne? Der ist dann irgendwie mit der eingeflogenen Rückhand, hat er dann noch zwei Parallelen eingeschenkt am Ende des fünften Satzes und ich habe auch nochmal alles rausgeholt und irgendwie waren wir, glaube ich, beide so zufrieden. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Aber
das habe ich jetzt festgestellt, bei meinen Jungs, bei meinen jungen Wilden da in der Mannschaft, habe ich jetzt festgestellt, da geht es wirklich mehr auch um die Leistung als ums Ergebnis, habe ich das Gefühl. Also ich habe die dann nochmal gefragt, also jetzt ganz im Speziellen, ich meine, da kann man ja drüber sprechen, das ist ja jetzt kein Betriebsgeheimnis. Der Dennis Klein gewinnt gegen den Japaner von Saarbrücken, die wir gespielt haben. Das ist ja jetzt schon einer, ich sag mal, der hat schon Erstliganiveau, glaube ich. Jetzt ist jetzt, also den kann man da schon aufstellen, glaube ich, wirklich.
Ja, wollen sie
ohne
auch,
ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, genau. Haben sie ja auch schon. Und der gewinnt das Spiel und ist danach nicht, sitzt dann auf der Bank und sagt, also ich würde über alle Arschbacken grinsen, ne? Und sagt dann, ja, aber ich habe nicht so gut gespielt.
Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das...
So geht das auseinander, ne, die Schere. Jetzt
geht's nur ums Gewinnen eigentlich immer.
Ja, ich habe mich nicht so wohl gefühlt, ich habe nicht so gut gespielt. Ja, das wäre mir relativ wumpe, wenn ich da immer, wenn dann irgendwie eine 3 und 3 Sätze und 11 Punkte auf meiner Seite sind.
Ja, das ist...
Ja, Mensch, aber so verändert sich das, glaube ich, auch mit dem Alter, ne?
Ja, wir schweifen wieder ab, schon ab Minute 11. Und wir haben ja einiges vor hier in unserer, eine Alltagssendung ist es ja sowieso nie. Aber wir wollten auch nicht sagen, dass es eine große WM-Sendung ist. Obwohl es natürlich während der WM läuft. Und ich ehrlich gesagt auch viel WM gucke. Erstmal ein Riesenglückwunsch.
Ja, aber jetzt ist Schluss mit lustig, ne?
Jetzt ist Schluss
mit WM gucken.
Jetzt wird's happig, ja, genau.
Jetzt wird's teuer. Jetzt ist nur noch XYZ-Sport.
Aber erstmal müssen wir natürlich Riesenglückwünsche raussenden an die Damen-Nationalmannschaft. Ich hab gelesen, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass 2010 schon so lange her ist. Aber so seit einigen Jahren endlich mal wieder eine Medaille, wobei sie ja auch oft im, glaube ich, Halbfinale standen, jetzt auch bei Olympia ja ganz bitter, glaube ich, im Spiel um Platz 3 verloren haben, eben ganz knapp. Heute 0-2 gedreht gegen Hongkong. Toll, ich habe es mir angeschaut, war früh im Zug und habe mir das, habe mir da die letzten zwei Matches angeschaut. Das waren schon Emotionen pur am Ende. Schon ein Riesen-Marathon-Match, 3-2 und jetzt Halbfinale gegen Japan. Toll. Erste wirklich krasse Medaille, hätten, glaube ich, nicht alle mitgerechnet, aber im Topf. Jetzt müssen die Herren nachziehen, ne?
Ja, also ich möchte mich da den Glückwünschen anschließen. 5 Uhr haben die gespielt, ne? Das war für mich dann doch noch, da hatte ich, war ein bisschen zu früh und dann ab 6:30 war ich.
Ich glaube um 7. Oder?
7?
Ich glaube um 7, weil ich saß um 6:30 im Zug. Ich glaube um 7.
Hm. Ja, nee, da habe ich noch, nee, da habe ich Anna und Elsa gepuzzelt. da bin ich nicht zu. Und heute die Deutschen, muss ich sagen, das habe ich im Live-Ticker mal so ein bisschen verfolgt, aber das war dann auch ziemlich schnell rum, ne? Das war ein ziemlich, ziemlich glatter Sieg, mit dem ich jetzt auch nicht so unbedingt gerechnet hätte. Also,
genau, gegen Kroatien im Achtelfinale.
Geglaubt, genau. Ja, ich habe schon irgendwie geglaubt, dass wir das Ding gewinnen, aber dass es jetzt ja so problemlos geht, hätte ich nicht gedacht, zumal die Mannschaft ja jetzt schon auch mal gewackelt hat, ne? Ich meine, jetzt hinten raus sind sie schon stark, haben in der Gruppe relativ deutlich gegen Frankreich gewonnen, das letzte und auch ja, wichtige Gruppenspiel. Ja, haben jetzt eine starke Leistung gegen Kroatien nachgelegt. Ich bin gespannt, wie es morgen ausgeht.
Ja, wenn die Sendung rauskommt, oder glaube ich, wenn wir sie, wenn sie sozusagen zu hören ist, ist das Spiel schon rum. Da können wir uns eigentlich jetzt schon wieder. Wir können es schon wieder vertippen.
Ja.
Wie sagte ein Lauscher noch, wenn ihr einen Tipp abgebt, kann man immer das Gegenteil tippen und man kann dann auch relativ viel Geld setzen.
Ja, das stimmt bis jetzt, ne? Okay, dann, Lennart, lass uns doch mal, wenn das so ist, ich meine, dann können wir es ja eh nicht mehr drehen und das Ding ist ja dann draußen. Aufstellung Deutschland morgen.
Bleibt.
Wie würdest du aufstellen?
Dank Chu auf 1, Beneduda auf 2, Kai Stumper auf 3.
Ja. Zu Kai Stumper, da müssen wir noch mal was zu sagen, ne? Wirklich ein Funzkerl, leck mich am Arsch.
Sensationell, der Auftritt.
Wird da ins kalte Wasser geworfen und ja, zahlt sofort zurück.
So, jetzt bist du Patrick Schiller. Dis-moi. Mhm.
Boah, ja.
Comment tu fais?
Och, nee, also ich denke, du weißt. Also ich denke, ich weiß, was du meinst und ich meine, er muss schon was verändern. Ich glaube, er stellt, also ich würde die Deutschen auch genauso wie du wieder aufstellen. Ich denke, er stellt den Shakehand LeBrun stellt er auf 1.
Echt?
Mhm.
Ja, klar.
Dann stellt er Lebesson auf 2 und den Penholder LeBrun stellt er auf 3.
Felix ist das, ja.
Ja, Alexis 1, Lebesson 2 und Felix heißt er, ne?
Genau, ja, ja.
Ja, ich glaube, der auf 3. Das ist mein Tipp.
Ja, die haben übrigens auch beide, waren bei der Hochzeit irgendwie auch präsent, haben sich häufiger mal übers Handy kurz blicken und hören lassen. Das war witzig. Fiel mir gerade nur so ein, weil die beiden ja auch dann irgendwie.
Ja, das hatte ich irgendwie geschrieben. Ja, LeBrun Mania in Montpellier.
Genau. Ja, mal gucken. Und wer wird Weltmeister? Ich habe mir hier die anderen Viertelfinals angeguckt. Deutschland hat jetzt schon so, wenn man sich das insgesamt so anguckt, keine so eine ganz schlechte Auslosung getroffen, ne?
Also, Wahnsinn, ne? Also wirklich Gruppenzweiter und von der Auslosung hätte es eigentlich besser nicht laufen können.
Ja, die Schweden gegen China ist eigentlich für mich so fast das mögliche vorweggenommene Finale bei dieser WM. Ich finde die Schweden unglaublich stark. Aber ich will nicht alle Spiele jetzt durchtippen.
Ja, und Weltmeister vor allem sind die halt auch wird, durch die Bank. Weltmeister wird China.
Weltmeister wird ganz überraschend China, glaube ich auch. Und ein bisschen schade ist vielleicht, um auch so ein bisschen die Atmosphäre mal zu spiegeln, die ich da wahrnehme in Chengdu, es fehlen schon Zuschauer, ne? Gerade China, dafür berühmt und ja auch ein bisschen berüchtigt, dass da die Halle aus allen Nähten platzt und ja, wenn man jetzt da wieder in diese, irgendwie kommen da wieder so die Corona-Gespenster zurück auch, also nicht Gespenster im Sinne von, dass das, ne, nicht falsch verstehen, sondern
ja, ich
so,
meine,
so die schlechten Gedanken, dass man so merkt, ach fuck, ja, das gab's ja auch noch.
Ja, ich meine, in der Stadt war vor 3 Wochen noch tote Hose, ne? Die war komplett abgeriegelt, da ging überhaupt nichts in der Stadt. Das ist jetzt, ich glaube, ja, insgesamt das erste Turnier, die erste internationale Veranstaltung, die jetzt in China wieder stattfindet. Und gerade Chengdu war ja, wie gesagt, bis vor 3 Wochen noch im maximalen Lockdown. Da ging gar nichts rein und raus. Da war komplett zappenduster und wir sind hier, bei uns ist Oktoberfest.
Ist so, ja.
Du hast glaube ich, im Moment so ein bisschen befremdlich.
Ja, ist wirklich ein bisschen befremdlich. Das, genau diese zwei Unterschiede oder diese unterschiedlichen Welten, die man da nochmal so.
Ja, du siehst hier bei uns ein volles Fußballstadion, was für uns jetzt, glaube ich, mittlerweile schon wieder so ein bisschen Normalität ist. Und dann auf der anderen Seite war halt da vor 3 Wochen noch ziemlich nichts los. Was hatte ich dir?
Nee, ganz kurz noch abschließende Tipprunde, damit die Leute auch wissen, was wir alles falsch wieder setzen. Wobei den China-Tipp, das wäre wirklich Wahnsinn, wenn wir jetzt.
Ja gut, aber genauso Wahnsinn war es, dass Xu Xin und Liu Shuwen nicht Olympiasiegerin im Mix geworden sind.
Das stimmt,
war auch Wahnsinn. Also da würde ich auch heute noch alles drauf setzen.
Also bei den Damen ist es ja nun noch weniger spannend eigentlich immer. Die Chinesinnen werden das gewinnen. Aber glaubst du, dass die Deutschen morgen gegen Japan, ich glaube morgen spielen sie um 5 Uhr. Ich glaube, da geht was.
Ja, ich hoffe, da geht was, aber ich glaube, da geht nichts.
Ja, die haben diese Hina Hayata. Die ist ja mittlerweile besser als die Mima Ito, glaube ich. Zumindest
laut. Ja, und auch die Mima Ito gegen Abwehr, da passiert überhaupt gar nichts. Die stupst da alles weg. Also wirklich.
Stimmt, die stupst die Dinger dann immer so rein mit der Noppe, ne?
Ja, die haben toll gespielt. Aber ich habe auch irgendwie neulich ein Video gesehen gegen Abwehr, wie die da spielt. Und also bei allem Respekt vor Han Ying. Und die ist ja wirklich eine der besten Abwehrspielerinnen der Welt. Und
ich glaube, sie ist wirklich, die Beste. Ja. Oder, ja. Ja.
Aber.
Na gut, dann haben wir die Tipprunde abgeschlossen.
Ja, du, also ich hoffe, da geht was und ich wünsche es mir, aber der Realist auf meiner linken Schulter sagt nicht.
Sag mal, du hast mir irgendwie eine kuriose Überschrift vorhin noch so reingeworfen Richtung Sendungsuhr. Das ist natürlich auch sofort hier hängen geblieben. Irgendwas mit Laptop.
Ach, jo, das habe ich dir erzählt. Das hattest du da in deiner. In deiner Montpellier-Blase ist das wahrscheinlich so ein bisschen untergegangen. Kuriose Szene bei der Weltmeisterschaft. Slowenien.
Ja.
Slowenien hat, die Nationaltrainerin ist, vorm Test hatten die ein ganz aufwendiges Prozedere mit Corona-Tests und mussten irgendwie 3 negative PCR-Tests vorweisen, damit sie da überhaupt in diesen Flieger steigen können ab Dubai. Und wir hatten ja an dem Tag, wo Treffpunkt war am Abend in Dubai, hatten wir ja noch unser Spiel vorverlegt gegen Saarbrücken, damit eben ein Teilnehmer von Slowenien, der Peter Hirba, da teilnehmen konnte. Oder der konnte dann, dadurch, dass wir eine Stunde früher gespielt haben, konnte er seinen Flug in Frankfurt erreichen und ist dann von Frankfurt nach Dubai geflogen. Hat dann auch kurz erzählt, wie aufwendig das ist mit den PCR-Tests, dass die da in den Abständen gemacht werden müssen und so weiter. Und die Trainerin wurde kurz vor Abflug tatsächlich positiv getestet. Und wie sie das beschrieben hat, war das dann so, dass die gar keine Möglichkeiten hatten, da jetzt noch irgendwie alternativ jemanden hinzuschicken, der die Mannschaft vor Ort coacht und betreut. Und dann haben sie einfach das iPad aufgestellt.
Stark.
Virtual Coaching.
Aus dem Homeoffice raus?
Aus dem Homeoffice.
Nationaltrainerin remote.
Ja.
Das ist ja komplett.
Warum nicht, ne? Denke ich mir, coole Idee, muss man erstmal drauf kommen, aber ja, Not macht erfinderisch.
Ja, die macht auch so einen richtig guten Job. Die kriegt immer so wirklich so, auf die werden so große Lobeshymnen gehalten. Vor allen Dingen vom Darko Jorgic, glaube ich, der sagt, der lässt da gar nichts über sie kommen, ne? Die hat die da gut im Griff, die Jungs irgendwie. Die haben ja auch eine tolle Entwicklung genommen, das als Tischtennisland jetzt, ne? Klar, mit dem Jorgic an der Spitze. Aber auch grundsätzlich da bei so einer WM im Achtelfinale aufzulaufen, ist fast normal für die, ne?
Ja, für so, ich sag jetzt mal, so ein kleines Land, ne?
Toll, ja, ist echt krass.
Das ist ja irgendwie die Frau von dem Trainer, der auch in Saarbrücken die Gruppe dort leitet.
Ja, das stimmt, genau. So passt das. Ja.
Ne?
Ja, geil. Und Ich habe noch einen für dich.
Jetzt sag's mir.
Also, ja, am Rande der Bande hieß ja mal eine Kategorie, die wir eingeführt haben. Und da müssen wir wahrscheinlich diesmal so ein bisschen, also eigentlich ist es ja so, dass wir die reserviert haben für so ein bisschen die Amateurthemen. In dem Fall bei einer Weltmeisterschaft, finde ich, dürfen wir auch eine Ausnahme machen.
Am Rande der Bande.
Und zwar, ich habe die Überschrift gelesen und dachte, hey, die Überschrift gab es schon mal. Und die gab es schon mal und auch noch schon mal. Und zwar, Liu Guoliang appointed ITTF Deputy President.
Was ist das denn jetzt wieder?
Ja, ich habe es auch noch nicht so ganz. Das ist vielleicht auch mal eine Frage an die Community, die sich da mit der Sportpolitik noch mal besser auskennen, als wir es tun. Mhm. Aber also es gibt ja sozusagen eine Präsidentin, Petra Sörling, die Schwedin. Die ist
die
Präsidentin vom Weltverband. Und Deputy President ist
Deputy? Was heißt denn Deputy übersetzt? Ja,
ich glaube, das ist sowas wie sozusagen Vize? So ausführend irgendwie. Mhm. Weißt du? Also das, ich dachte, das ist sowas wie wie so ein Sportdirektor oder so. Weißt du?
Aber wofür braucht denn der Weltverband einen Sportdirektor?
Nee. Ja, du hast recht, ich habe auch gerade hier nochmal Deputy natürlich sofort gegoogelt. Und es ist Stellvertreter, Stellvertreterin. Du hast genau
richtig gelegen. Ja. Dachte ich mir doch.
Aber das heißt, er ist jetzt Vizepräsident.
Also er ist jetzt Vizepräsident von der ITTF, Vizepräsident von der WTT.
Da ist er doch Präsident, glaube ich sogar.
Ach, da ist er ganz weit oben. Ja gut, klar. Was hat er denn in China noch zu tun?
Da ist er, glaube ich, irgendwie im Olympischen Komitee ganz weit oben angekommen.
Ja, und auch im Tischtennis hat er ja, also der hat ja auch irgendwie noch eine kurze Hose an, ne, ab und zu.
Oder so. Also ich glaube, das ist jetzt weiter oben. Auf jeden Fall würde ich auch nochmal, also vielleicht sollten wir auch nochmal hiermit irgendwie zum, sollten wir nicht sowieso auch mal beim Plattenplausch gucken, ob wir da nicht noch ein bisschen formale Struktur reinbringen? So ein kleines Board?
Ja, hatten wir ja damals, ne? Weißt du noch, kannst du dich noch an unseren unser Organigramm erinnern, bei der Trainingsgruppe. Wir schweifen gerade ab, wir müssen das eben kurz abarbeiten.
Sag mal, ich habe es nicht mehr im Kopf gerade.
Was denn?
Mit dem Organigramm. Wo wir waren?
Das Organigramm, wir hatten doch mal diese Trainingsgruppe in Düsseldorf. Kannst du dich da nicht
erinnern? Ach ja, doch, da haben wir auch so viele Posten verteilt, genau. Ja,
aber da waren wir ja irgendwie 16 Mann und hatten 18 Posten, ne? Also, du warst der Cheftrainer, ich war
Warst du im Vorstand?
Ich war im Vorstand. Ich war hier der Feierminister.
Stimmt, ja, genau. Ja, also ja, vielleicht sollten wir solche Strukturen auch.
Wir hatten den Minister für Bildung und Forschung, wir hatten
Ältestenrat.
Im Ältestenrat, Jochen Lang war im Ältestenrat. Ja, wir hatten irgendwie, also alles war vertreten.
Und man muss auch sagen, trotzdem, trotz des ganzen Spaß drumherum, hatten wir auch über ein Jahr eine ziemlich gute Trainingsgruppe.
Ja, wir haben da schon ordentlich getrommelt, ne? Klar.
Das war WTTV-Herrenkader damals, ne? Mhm. Mhm. Naja, auf jeden Fall zurück zu den ganz Großen der Szene. Vielleicht sollten wir auch gucken, ob wir beim Plattenplausch ja auch irgendwie so einen Vorstand oder so, einfach ein paar Posten nochmal verteilen. Und keine Ahnung, wie wir an ihn rankommen, aber wir könnten Liu Guoliang einfach fragen, ob er nicht auch bei uns nochmal beratend tätig.
Ob er noch Kapazitäten hat.
Für mich wäre es, ich würde mich da nochmal im Aufschlagbereich ein bisschen beraten lassen wollen.
Ne? Ja, und mir müsste nochmal im Vorhandbereich so ein bisschen was helfen.
Ja, und den einen oder anderen Sponsor kann auch nochmal rankarren.
So sieht's aus. Hm? Das ist ja,
das wär's, ich mein, doch.
Liu Guoliang und Xu Xin, die beiden zusammen, die haben jetzt, das sind zwei Personen mit 18 Posten, oder?
Ja, aber denen fehlt beiden ja wirklich noch ein Posten im Plattenplausch. Das ist ja ganz klar.
Ich sag mal, da können sie mal kurz einen Dreizeiler reinreichen. Dann gehe ich da mal drüber und dann gucke ich mir das mal an.
Ja, ich würde die schon zum Bewerbungsgespräch mal kurz. Mittlerweile geht das ja auch digital. Das
können wir machen, Zoom-Call oder.
Ja. Oder mal live im Plattenplausch rein.
Können sie auch. Aber ich glaube, die sind sprachlich nicht ganz so weit vor.
Ja, weiß ich nicht.
Breiten gerade.
Boah, weiß ich nicht. Mal gucken irgendwie. Sollen wir uns ins switchen?
Wo du gerade vom Plattenplausch-Team gesprochen hast, da ist mir noch was eingefallen. Mhm. Ich habe mir in der Zwischenzeit von unserer letzten Sendung, du hast dich in der letzten Sendung meiner Meinung nach total zu Recht über diesen letzten zerstückelten Spieltag so ein bisschen, fast schon echauffiert, ne? Wegen dieser WM und
das war eine klassische Echauffage, ja. Erich, was ist da los? Es gibt's doch gar nicht.
Und ich habe ja, angekündigt, dass ich da Rechtsbeistand einhole.
Rechtsschutzversichert, ne?
Ja, bin ich, aber habe ich jetzt diesmal nicht in Anspruch genommen. Und zwar einen ehemaligen Tischtennisspieler, den wir vielleicht, das ist auch mal in so einer Legendensendung, ist das einer, der da auch mal irgendwie seinen Platz finden wird und muss und soll.
Ja, und der hat den ja auch schon häufig hier gefunden. Der fliegt ja auch in jeder vierten Sendung fliegt der Name hier herum. Zu Recht.
Ja, gut, vollkommen aber auch, ja, vollkommen zu Recht, ne? Die Linkspfote Somorai, heute schwarz.
Ganz kurze Vornbewegung gehabt immer. Ja, ganz nah am Tisch.
Kurz und knackig, ne?
Meine Güte, hat der die Dinger mal reingepresst.
Ja. Der ist ja als Anwalt unterwegs, zwar in einer anderen Abteilung, aber ich meine, so ein bisschen Grundwissen haben die ja alle. Kennen sich ja alle so ein bisschen aus, ne?
Den hast du angefunkt, stark.
Und ich habe da mal nachgefragt, wie das eigentlich so aussieht. Ob das denn rechtens ist, dass da jetzt für Deutsche, ob da was verlegt werden würde oder nicht und so weiter. Mhm. Und ich habe dann direkt mit dem Bossmann-Urteil kokettiert.
Du bist ja ganz oben eingestiegen, ne?
Bin ganz oben reingeflogen, klar. Und dann meinte er so, ja, das sind natürlich direkt schwere Geschütze, die ich da auffahren würde. Sag ich, klar, das ist mir bewusst, aber anders geht's ja nicht. Und er meinte, man könnte für beide Seiten Argumente finden, wie man diese Geschichte auflöst. Deswegen sagt er, ist das eine heikle Geschichte, an die sich voraussichtlich niemals jemand wenden wird.
Zu heikel?
Zu heikel. Ja, zu heikel und vielleicht auch gar nicht so ertragreich für einen Anwalt. Und ich glaube, das ist ja auch so, das wird ja jetzt auch nicht mehr so oft vorkommen, ne? Weil wie oft wird noch eine WM irgendwie, wann wirst du jemals nochmal 8 Tage vorm ersten Spiel zu einer Weltmeisterschaft reisen?
Nee, das stimmt, das war schon jetzt besonders. Und ich hab mich auch schon wieder ein bisschen beruhigt, aber wir werden nicht vor den ganz großen internationalen Gerichtshof ziehen, ne? Wobei, wenn jetzt Liu Guoyang und Xu Xin bei uns in Funktion treten, was auch immer, ich sehe die beiden so ein bisschen im Aufsichtsrat.
Falls auch nur, ja, aber im Erweiterten, ne? Falls auch nur in der zweiten Reihe.
Dann würden wir das natürlich auch, das würde ich im Jobinterview auch nochmal kurz nachhaken, wie die das rechtlich beurteilen würden, die Situation.
Ja, ich glaube, die sind ja ziemlich befangen, aber da würde ich auch mal noch nachfragen.
Ja, da könnten wir vielleicht die zwei und dann noch Sombo mit rein.
Dann haben wir den Rat, dann haben wir den Rechtsrat, haben wir schon mal.
Ja, das ist, also wir haben schon den nächsten Posten verteilt im Plattenplausch. Rechtsbeistand. Ist ganz wichtig immer, einen guten Anwalt zu haben.
Muss er haben, ne? Ja. Besser haben als brauchen.
Wobei, das ist, muss man auch mal ganz klar sagen, es kam jetzt, es kommt ja auch manchmal Kritik, sozusagen physische Kritik im Sinne von analog vorgetragen im 1:1 oder im Gespräch. Und ich musste, ich sage jetzt gar nicht von wem, ich musste mir letztens Kritik einstecken, ich glaube du auch schon mal. Und da möchte ich übrigens vielleicht, um nicht, doch, ich will gleich wieder sofort krass wegspringen vom Thema, aber ich führe es kurz zu Ende aus.
Nee.
Na, ja, mach. Uns wurde vorgeworfen, wir seien zu soft geworden.
Soft?
Soft.
Och.
Satt. und da muss ich sagen, das ist
gut, wenn das, du das Wort das
satt, überhaupt gar nicht. Also,
wenn du das Wort satt nimmst, dann weiß ich ja, von wem es kommt.
Nee, auch satt, das habe ich gesagt. Soft kam und ich musste so lachen, weil es gibt, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber es gibt ja von Tommy Haas ein viel beachtetes Video. Das habe ich hier schon mal auch vorgestellt, wo er schon in der Ersatzpause mit sich spricht. Das ist natürlich herrlich. Aber es gibt noch ein anderes Video von ihm. Das gab es damals bei Schlag den Raab und da sagt er das auch so, also wirklich heftig witzig. Also es ist, ich kann es mir immer wieder angucken. Ich glaube, ich habe es auch 1 Million Mal schon geguckt. Und da sagt er auch sowas wie, nee, Hasi, so kann es nicht klappen. Zu lange verletzt, zu schwach, zu soft, sagt er. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es da sozusagen angelehnt wurde, aber dem müssen wir klar widersprechen hier, oder?
Ja, nein, also wir zeigen schon klare Kante, da brauchte man gar keine Angst haben.
Dafür ist halt dieser Rechtsbeistand dann auch gut.
Ja, der ist richtig wichtig und notwendig, das steht fest.
Ja, ja.
Ich habe hier noch eine Sache, wo wir gerade bei Soft sind, muss ich nochmal eine Kategorie einleiten.
Soft.
Lennart, bring mir doch mal das Fundstück der Woche.
Oh ja, das Fundstück der Woche. Das wechselt ja hin und her. Ich glaube, letztes Mal hatten wir gar keins. Auch meine Nase so ein bisschen zu. Ich hoffe, ich war beim Training und es ist ja so eiskalt und Montpellier waren irgendwie 25
Grad. In der Halle ist das arschkalt. Ne? Ich friere mir den Arsch ab. Ich bin da immer dreimal die Woche am Öxen. Das ist wirklich, also...
Und ich habe nach dem Training noch so eine halbe Stunde mit Tim Lindner, wirklich einem guten alten Kumpel, mit dem ich oft da auch zusammen trainiere, aus der zweiten von uns gequatscht draußen vor der Halle.
Draußen ist es mal wärmer als drin.
Ja, aber gut, bei 3 Grad draußen mit nassen Haaren war es vielleicht gar nicht so clever, ne? Naja, mal schauen.
Mittelmäßig vielleicht.
Ich hatte übrigens heute so ein Training, das mal kurz eingeschoben. Kennst du das, wenn du so Übungen spielst? Und ich hatte bei den Übungen das Gefühl, und auch so, wir haben so am Anfang Spin gegen Spin so gespielt und so, dass man unschlagbar ist. Dann spielt man so eine Stunde Übungen und so und dann wird Wettkampf gespielt und man kann aber keinen Ball mehr spielen. Es geht gar nichts.
Ja, das kenne ich sehr gut, ja, das kenne ich sehr gut.
Schon kurios, ne? Ja, wie sich so eine Trainingsstimmung auch verändern kann. So,
das geht so
bis
schnell.
Bis 19 Uhr dachte ich, ich könnte eigentlich jetzt auch noch kurz einfliegen nach Chengdu.
Auf 3, ne?
Genau. Und ab 19 Uhr dachte ich,
ab 19.04 Uhr dann nicht mehr.
Ich bin
in der
völlig falschen Halle hier. Ich muss nochmal
in der Biggestraße verlaufen.
Wahnsinn, alles. Was wollen wir jetzt? Achso, Fundstück. Ja, Fundstück habe ich lange gesucht. Lange gesucht und dann aber doch ganz schnell gefunden. Hast du natürlich auch sofort einen Daumen hoch gegeben, als ich dir das vorhin kurz erklärt habe.
Und zwei Stück kann ich anbieten.
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht von unserem Podcast-Kompagnons, die ja mittlerweile auch fröhlich aus China senden. Liebe Grüße natürlich gehen raus an Pingpong Brause. Spannend, was da aus China natürlich auch gesendet wird. Auch mit Annette Kaufmann in sehr prominenter Position, die da, glaube ich, auch auch tolle Erfahrungen sammelt bei ihrer ersten WM. Und da wurde irgendwie, habe ich es bei Instagram gesehen, wurde Richie Brause auf einmal verlinkt. Und zwar in Action. Und ist aufgelaufen, ne? Und aufgenommen und geschnitten, wie immer, fein justiert von This is Table Tennis Germany. Mhm. Kann man dort auf der YouTube-Seite sich ganz in Ruhe angucken. Der Sportdirektor in Aktion. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil er hatte angekündigt, dass er nach Köln auch in Topform anreisen will. Der spielt ja gegen unsere Zweite. Und hat ja auch so latent so ein Duell gegen mich gefordert. Und ich sehe, der ist nicht, der ist fleißig, der Junge. Der gibt richtig Gas.
Der ist fleißig und vor allem gibt es dieses Video, dieses Fundstück der Woche, was ich mir da zurechtgelegt habe. Das müssen wir auch nochmal posten, glaube ich, über unseren Instagram-Kanal. den Gegner, gegen den er da spielt, der Philipp Hoffmann, das ist, kenne ich aus Jugendzeiten aus dem Sächsischen Tischtennisverband. Wie der Richard da wirklich noch, wenn der die Bälle fallen lässt, da ist so viel Spin drin. Ne? Der Philipp Hoffmann hat sich dann super darauf eingestellt und hat die Dinger dann auch wirklich sehr gut eingeschweißt. Aber gerade Aufschlag, erster Ball vom Sportdirektor himself, Wahnsinn. Da ist so viel Spin drin. Da wirst du verrückt.
Ja, der rubbelt die im wahrsten Sinne des Wortes echt richtig an, ne?
Ja. Aber das ist mir gerade, weil ich nochmal den Titel auch nochmal raussuchen wollte, habe ich doch hier nochmal mein YouTube aufgemacht und irgendwie ist mir da gerade nochmal ein Video vorgeschlagen worden, was noch viel, viel besser ist.
Komm.
Table Tennis Yellow Cards Compilation Part 2.
Wirklich?
Ja. Und das geht, warte mal, ich muss mal vorspulen. Das ist Wahnsinn, das ist jetzt hier auch live von der WM noch. 4 Minuten lang. 4 Minuten lang, wie sich Spieler über ihre gelben oder beziehungsweise ganz am Anfang gelb-roten Karten beschweren.
Geil, das muss ich mir unbedingt angucken.
Das ist wunderbar. Das werde ich dir heute Abend zuschicken. Das müssen wir morgen mit der Sendung irgendwie hochladen.
Oh, zwei Fundstücke, super, ne? Muss man sagen. Beide auch mit einem gewissen Charme irgendwie.
Ja, Nico Dunkel hat hier was. Table Tennis, Yellow Cards, ja.
Muss man auch mal sagen an unsere Community, ne? Also alle ihr, die uns weiterhin so treu hört und uns zulauscht, kann man das sagen, zulauscht? Oder uns lauscht, das reicht. Wenn ihr ein Fundstück der Woche gefunden habt, was eurer Meinung nach auf jeden Fall in den Plattenplausch kommen soll und es verdient hat, hier auch mal ausführlich besprochen zu werden, ob humorvoll oder einfach fantastischer TT-Sport oder eben auch...
Oder auch sarkastisch, immer her damit.
Ja, genau, so ganz, ja, einfach so schöne, vielleicht auch ein bisschen versteckte Zusammenschnitte, Videos aus der Tischtennis-Szene, her damit, ne? offenesohr@plattenplausch.de, die E-Mail-Adresse ist weiterhin hochfrequentiert von uns, wird mindestens einmal im Quartal gecheckt. Nee, wir checken die regelmäßig und freuen uns voll über irgendwelche Tipps von euch. Sonst bei Instagram, bei Facebook, schickt uns mal eure Fundstücke. Vielleicht, die sind doch alle heiß auf Tischtennis. Da gibt es auch bestimmt die Expertinnen und Experten schlechthin, die genau wissen, welche coolen zusammengeschnittenen Compilations es noch gibt.
Ich frage mich sicher gerade, es gibt natürlich, wenn es Part 2 gibt, gibt es natürlich auch einen
ersten Teil. Auch noch Part 1
geben. Und den habe ich hier auch noch gefunden.
Boah,
das ist wirklich Weltklasse. Das gucke ich mir so gerne an.
Weißt du, was ich, Erich, kennst du das? Ich hab mir als Kind mal irgendwann gedacht oder als Jugendlicher, dass wenn man irgendwann nicht mehr lebt, ob man dann im Himmel ist oder wie auch immer, das habe ich, glaube ich, gar nicht so genau definiert, aber dass man so eine Chance hat, so ein bisschen wie in dem Film Matrix, dass man so von oben aufs Leben guckt und man hat so eine
Video. In so einer Draufsicht.
Man hatte damals hätte ich gesagt, hätte man noch so eine Videothek. Heutzutage wäre das vielleicht dann vom Gedankengang irgendwie eher so ein YouTube-Channel, wo man so bestimmte Sachen irgendwie sich angucken kann. Und die Best of Yellow Cards Compilation würde ich mir auch sehr gerne von dir anschauen.
Das wäre auf jeden Fall also da bräuchtest du wahrscheinlich drei Teile.
Vielleicht gibt es auch sogar eine Compilation allein von Yellow Cards zwischen uns. Wobei, nee, wir haben eigentlich nie gelb.
Nee. Also.
Da war Palaver, aber ohne Schiri oft.
Palaver, aber da haben die Schiedsrichter Angst gehabt, glaube ich. Die haben sich da nicht eingemischt.
Ach, schön. Nee, das ist ja auch so ein Zusammenschnitt. Von so einem Spiel Bottrop Viking würde ich mir dann auch nochmal anschauen. Auch so ein, weißt du, mit so ein bisschen so einem Querschnitt irgendwie, so vom ersten Duell bis zum letzten irgendwie.
Mhm. Ja, aber ich glaube, die Zeitschiene, die hat keiner, glaube ich.
Vom Krieg in den Frieden.
Mhm. Ach, das ist ja hier wirklich Wahnsinn. Ich muss ausmachen, ne? Ich bin jetzt so abgelenkt.
Ja, jetzt konzentrier mal, du bist im Podcast, du bist hier live.
Ja, ja, genau.
Also live sozusagen
bei mir. Ja, ich muss das mal weglegen. Aber das ist so schön, ne? Das werden wir auf jeden Fall, müssen wir das.
Ja, diese Kategorie, die lohnt sich ja. Da müssen wir noch besser kramen, dass wir das ist. Aber heute zwei von Stück ist ja auch okay.
Ja, eigentlich ja drei. Wir haben Richie Pause, Teil 1 und Teil 2.
So, ich gehe hier mal weiter. Mal wieder ein Trainingstipp von mir.
Üben, üben, üben. Der Plattenplausch-Trainingstipp.
Frisch aus Montpellier.
Ja, komisch.
Ja, ich. Ja, du Lümmel, es kann ja auch sein, dass es mir heute hier in Köln in der Halle gekommen ist.
Was dir da alles in Köln in der Halle kommt, das weiß ich nicht.
Pass mal auf, und zwar, ich habe da trainiert ja und wie gesagt, da trainieren ja auch mehrere wirklich Vollprofis und bei mir in der Reihe haben trainiert Esteban Dor und Bastien Rombert, zwei französische, nicht A-Nationalspieler, aber schon so erste 10, glaube ich, sind mittlerweile beide. Spielen auch
Pro B-1, würde ich sagen. Ne?
Genau, spielen beide Pro A und spielen beides Lefties, beides Linkshänder. Und spielen beide wirklich auch, muss man einfach so sagen, finde ich.
Wenn du mir jetzt die Namen sagst, dann.
Schön. Esteban Dor und Bastien Rombert, habe ich dir gesagt. So.
Wow, ein Strammball, ne?
Ja, feste, beidseitig auch, also wirklich so modernes Tischtennis, das sieht ganz, ganz toll aus. Und unabhängig davon, dass deren Niveau bei der Übung, die sie gespielt haben, vielleicht ein anderes ist, als wenn wir die beide spielen würden oder wenn Spieler aus anderen Ligen die spielen würden. Ich fand's cool, die haben sich eingespielt, relativ kurz, 5-6 Minuten würde ich sagen, haben nicht so ein Zip-Zap draus gemacht und haben dann direkt drunter gehalten den Ball, also direkt Wettkampf. Dachte ich so, okay, die spielen jetzt sofort ein Match. Nein, die haben Best of Seven.
Um die Kiste.
Die haben Best of Seven gespielt, aber mit Einwerfen. Und ich glaube, der erste Ball musste diagonal gespielt werden. Also die haben klassisch Spin-Spin gespielt, Topspin gegen Topspin. Mhm. Aber das, ne, klar, das bedeutet erstmal, würde jetzt bei vielen
bedeuten. Das kann ja noch im Normalfall 2 Ballkontakte bedeuten.
Genau. Aber bei denen, die haben halt auch so geappelt von hinten, also reingejuppelt, reingehoben. Dann sind sie ein bisschen nah an den Tisch gekommen. Vielleicht ist das mit, ja, nicht auf nicht ganz so hohem Niveau schwieriger. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es geht. Und ich fand sozusagen die Idee cool, nach dem Einspielen sofort so und wirklich so, die haben das eine halbe Stunde gespielt. Nur Spin gegen Spin.
Rückhand, ja, aber ein bisschen nach einer halben Stunde. Also selbst wenn du da ein paar Bälle mal hin und her kriegst, ne? Wenn du das eine halbe Stunde lang machst, ne, dann brauchst du 3 Tage Urlaub.
Ja, genau. Und so sah das bei denen aus. Mega anstrengend. Und du hast auch gemerkt, dass bei dem einen mal die Konzentration runterging. Dann hat der wirklich so den ersten Gegenspinner verkantet direkt. Dann haben sie wieder unglaubliche Rallyes gespielt. Parallel, diagonal. Also das, wie so ein Showkampf sah das aus. Aber es ging irgendwie um irgendwas. Fand ich einen coolen Trainingstipp, vielleicht mal auch auszutesten. Also 2 Sachen daraus abzuleiten. Zum einen einspielen. Und wenn man sozusagen Systemtraining normalerweise macht, direkt Matches machen, also ganze Matches daraus. Wir haben ja schon gesagt, dass man hin und wieder auf Punkt auch gut Übungen spielen kann, aber direkt komplett ein Match anbieten und sozusagen dieses Spin-Spin kann man ja auch vereinfachen, indem man einfach sagt, man entschärft und spielt ohne Aufschlag wie ein Match. Also die haben den Ball einfach so eingeworfen, so ein bisschen mit Bogen und hatten so ein bisschen Abstand zum Tisch beide und haben dann sich da die Rallyes gegeben. Fand ich cool, fand ich eine coole Idee.
Hm.
Hab ich heute sofort auch ins FC-Training eingebaut und auch mal wieder direkt 2 Sätze Spin-Spin spielen lassen am Anfang. Also nach dem Einspielen. Kleiner Trainingstipp am Rande.
Schön,
südfranzösisch.
Werde ich, glaube ich, am
sonnig angehaucht.
Mit ein bisschen Mittelmeer, mit einer Prise Mittelmeer.
Ja.
Werde ich morgen, glaube ich, direkt mal einführen.
Spiel das mal. Gut, bei dir, wenn du mit der Rückhand drankommst, ist es ja sowieso vorbei.
Ja, genau, mit der Vorhand auch.
Wenn du drankommst.
Wenn ich drankomme, da komme ich noch nicht hin. Kannst du nicht so weit rausspielen.
Ja. Und was man vielleicht auch, da kommen wir von Höchstchen auf Stöckchen, wenn man das sich so anschaut, wie die da auch gespielt haben, ist, und das ist das, was uns, glaube ich, auch beiden jetzt gerade, wenn wir uns während der WM-Spiele mal irgendwie hin und her tickern oder uns sprechen, was auffällt, ist wirklich, dass es gibt nicht mehr so dieses irgendwie eine Seite schlägt auf und ist dadurch automatisch offensiv, ne?
Nee, gar nicht. Also, was ich jetzt auch bei der WM noch mal mehr festgestellt habe, der Schlagblock, der ist raus, den gibt's nicht mehr.
Nee, den gibt's nicht mehr.
Auf dem Level ist der komplett außen vor, wird gar nicht mehr eingesetzt. Also, entweder ziehst du mit vollem Wucht von hinten gegen oder halt nah am Tisch, aber ein normaler Block ist raus, den gibt es nicht mehr. Und was ich festgestellt habe, ist, das Spiel hat sich meiner Meinung nach dahin auch ein bisschen verändert, dass früher war es ja so irgendwie, dass man auch irgendwie den, oder uns Jugendlichen damals und auch später noch wurde das immer gepredigt, man muss versuchen, als Erster die Initiative im Ballwechsel zu ergreifen und du musst der Erste sein, der Topspin spielt und du darfst nicht zu passiv sein. Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist der wirklich nicht perfekt eröffnet den ersten Ball, der ist auf jeden Fall im Nachteil.
Ist so, ne?
Weil die Qualität der Gegentopspins von allen, beidhändig, ist unfassbar hoch.
Mhm.
Und das ist auch nicht so, dass das jetzt irgendwie kam seit Einführung. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass man das so nah irgendwie jetzt mit dem Plastikball verknüpfen kann auf diesem Top-Niveau. Ich meine, die Top-Leute, die spielen schon, ja, wie lange schon mit Plastikbällen? Schon ewig gefühlt, ne?
Mhm.
Ich habe das Gefühl, das hat sich irgendwie so nach Corona hat sich das so ein bisschen durchgesetzt. als wenn sich während Corona alle irgendwie, als wenn alle in der Trainingshalle geschlafen hätten. Oder auch nicht, beziehungsweise gearbeitet hätten. Also jetzt beim einfachen Gegenzieher macht kaum noch einer einen Fehler.
Nee, ne?
International schon mal gar nicht. Und jetzt bei der WM erst recht nicht.
Ja, und anders als wir es, glaube ich, kennengelernt haben, als junge Spieler auch in der zweiten Liga gerade, auch gegen, oder du auch in der ersten Liga, so diesen, es gibt schon noch so Spieler, die passiv sind, aber nur passiv nicht mehr, sondern es wird sozusagen im Ballwechsel auch zwischen aktiv und passiv viel mehr hin und her gewechselt. Also früher gab es mal, es gab einen aktiven Spieler und einen passiven und dann wurde das im Ballwechsel vielleicht einmal gedreht, weil so ein, keine Ahnung, so ein Peter Franz oder so, langjähriger Nationalspieler, der hat dann einfach so einen Dropkick-Block gespielt, so einen Pressblock,
genau,
und ist dann rumgegangen und hat dann
gegengebullt. Genau, ja. Wenn er einmal die Presse rausgetan hat, dann war Ende danach, ne?
Oder es gab so Passivspieler, die dann wirklich so ausgeguckt haben und so. Aber dass das so hin und her wechselt, auch im Ballwechsel, dass man so, auch bei den Damen habe ich das extrem heute gesehen, bei Nina.
Noch extremer, weil die halt ein bisschen weniger Grundtempo haben, aber auch nur minimal. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die langsamer spielen, die spielen schon langsamer, aber wirklich nur ein kleines bisschen langsamer.
Ja, und die vor allen Dingen bei denen ist, finde ich, noch spannender zu sehen, dieser Wechsel zwischen Tempo rausnehmen und dann wieder früh den Ball und Tempo geben. Heute
die variieren das, glaube ich, also aktiv, ne? Die machen das absichtlich.
Rückhand sowieso können das irgendwie fast schon alle, das finde ich immer Wahnsinn. Und bei Vorhand gibt es immer noch viele, die da einfach so immer drauf. Ne? Also, und dann kommt er, da kommt er nicht. Bei Rückhand sind mittlerweile viele in der Lage, so mal Kickblock, langsamer Block, auch Spin gegen Spin und auch im Spin gegen Spin am Tisch so mal einen langsam zu spielen und dann wieder schnell. Das ist für mich alles, das ist eine komplett andere
Fremdsprache. Naja, so. Wie für mich mit der Vorhand. Und was ich bei den Damen, was mir noch aufgefallen ist, weil ich jetzt tatsächlich auch mal wieder vermehrt ein paar Damen-Videos gefunden habe. Was die für extremere Platzierung spielen als die Herren.
Ja, viel mehr Winkel, ne?
Also viel weiter raus, ne?
Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Also ich war heute angetan vom Viertelfinale, wirklich. Es war heftige, geil anzugucken. Schöne Ballwechsel. Alles dabei. Hat mir sehr gut gefallen. Entwicklung finde ich ganz fantastisch. Also wirklich viele, viele Sachen, die sich auch immer noch abheben oder sich unterscheiden vom Herrentischtennis, obwohl gefühlt die so ein bisschen zueinander finden im Sinne vom Spielsystem und so. Die Damen immer mehr Power auch in der Vorhand. Immer klarer schon, was jetzt was du sagst, ne, so Winkel oder Sicherheit, Ballsicherheit angeht, war schon immer bei den Damen schon immer besser, wenn man so will, oder wichtiger. Und tolle Winkel, finde ich auch. Ja. Ja.
Ja.
Ja, fällt mir gerade so ein, wo wir über die Damen sprechen. Mal so ein ganz anderes Thema, muss ich mal an. Ah, nee, halte ich mir offen. Ich hab noch einen am Ende für dich.
Na gut, soll ich mal noch einen anbieten?
Ja, klar.
Ich habe noch mal was. Letzte Sendung sind wir nicht dazu gekommen. Ich habe noch einen Rezepttipp auf Lager.
Nee, also den musst du auf jeden Fall ganz nach hinten schieben.
Ja, willst du
jetzt nicht haben? Den Rezepttipp sehe ich mit einem gewissen, da muss auch gewisse musikalische Untermalung dazu kommen.
Dann erinnere mich nochmal, nicht, dass ich ihn vergesse.
Aber wo wir jetzt gerade bei dem Passivspiel sind, wir haben uns überlegt, und es wird nicht einfacher von Sendung zu Sendung, aber heute kommt mal wieder eins.
Das große Plattenplausch-Ranking.
Und zwar unsere drei fiesesten Passivgegner, passivspielenden Gegner, die wir jemals hatten.
Ja,
eine Spezie, die nicht ausstirbt, aber sich extrem weiterentwickelt hat und irgendwie, wie wir gerade gesagt haben, auch in der Neuzeit mehr denn je erfolgreich ist. Also passiv / aktiv, früher vielleicht passiv / passiv. Wer waren so deine drei, sagen wir mal, fiesesten Gegner, die wirklich dich haben laufen lassen, dich nicht haben durchkommen lassen, die Wall aufgebaut haben? Fang du mal an mit deinen drei.
Kann ich dir sagen, meine drei. Ein Altbekannter, glaube ich. Ihr habt, glaube ich, auch lange zusammen in einer Mannschaft gespielt. Deswegen wirst du das, denke ich, noch besser beurteilen können. Siavaš Golshaj.
Ach, der Siavaš, ja.
Wenn der die Blockade aufgestellt hat, dann kam in seinen besten Zeiten wenig bis gar nichts dagegen, ne?
Nee, der stand da seelenruhig.
Der stand da wirklich seelenruhig. Der hat das natürlich auch immer gut beobachten können. Ich kann mich an eine Saison erinnern, da hat er in Bergneustadt gespielt. Er hat, glaube ich, 4 Spiele verloren und sonst hat er die alle weggeblockt im oberen Parkkreuz. Alle weggeblockt.
Er hat auch mal so einen Einwurf reingeworfen und dann
hat er
kommen lassen, ne?
Aufschlag immer, komm, jetzt zeig mir mal, was du kannst. Ich stehe hier. Also für mich Blockkünstler auf 3, Siavaš Golshaj. Schade, nicht mehr aktiv.
Ja, sehr schade. Große Persönlichkeit, die nicht mehr da ist. Also im Tischtennissport.
Tischtennisspiel, ja.
Berlin ist ja immer noch da, der ist da. Aber der ist nicht mehr aktiv am Tisch. Meine Nummer 3, kennst du auch. Muss man sagen, jahrzehntelang eigentlich bei der Hertha aktiv und auch das eigentlich eines der Gesichter der zweiten Bundesliga, Andi Röhmhild.
Dr. Andi Röhmhild.
Dr. Andi Röhmhild.
Ich bitte darum.
Wie der den Block aufgestellt hat, teilweise. Und
ja,
der hatte damals schon, gefühlt in den 70er Jahren, hatte der schon die Idee, hin und wieder auch mal so ein bisschen so einen kleinen Kickblock reinzubringen.
Ja, der hat ziemlich die Varianten früh mit angefangen.
Angeboten. Ich habe mir da vorne den ganzen Tisch beackert da und hab da versucht, den wunden Punkt zu finden. Und der hat die immer wieder mit der Rückhand rübergekickt. Und dann irgendwann dachtest du, jetzt ziehst du mal in die Vorhand. Und dann hat er mit der Mini-Bewegung das Ding da parallel abgeklappt. Meine Güte.
Meine drei. Noch ein. Also muss ich noch was zu sagen. Also Andi Röhmhild habe ich gespielt in meinem ersten Zweitligaspiel für den damaligen TTC Ruhrstadt Herne. Im mittleren Parkkreuz gegen Pasi Valasti und Dr. Andi Röhmhild. 0-2.
Damals noch nicht Doktor.
Damals noch nicht.
Damals nur Andy.
Damals auch ohne Doktor?
Ich glaube schon. Ich glaube, das.
Auf jeden Fall 0-2 raus.
Ja. Ja, da hast du natürlich auch 100 Jahre Erfahrung abbekommen direkt.
Schön Einstand.
Wer ist bei dir auf Silber gegangen?
Silber. Leidvolle Erfahrung. Muss ich sagen, ziemlich selten so ins Leere gelaufen. Aber wir haben ja gesagt, wir nehmen nur Spieler, gegen die wir auch selber mal gespielt haben.
Die uns ausgeblockt haben.
Ja. Auch aus einer Mannschaft der alten Dame aus Berlin.
Ja.
Weißt du, wen ich meine?
Ja, klar,
komm, mach doch mal ein Rätsel draus.
Ich weiß, wen du meinst. Aber
sag's mal.
Fängt mit B an und hört mit Indatsch auf.
So sieht's aus. Miroslav Bindatsch. Wie soll man das sagen? Also eigentlich neben Andi Röhmhild irgendwie das zweite Gesicht der zweiten Bundesliga Nord auf jeden Fall. Der hat, glaube ich, 10 Jahre lang auch die besten Bilanzen gespielt im oberen Parkkreuz.
Das stimmt.
Und war auch tschechischer Nationalspieler. Und ich weiß gar nicht so richtig. Also ich habe gegen ihn gespielt schon so Richtung Ende, als er schon so ein bisschen nachgelassen hat. Aber da bin ich gekommen.
Aber man ist dann schon ein paar Mal noch in den halblangen Aufschlag reingelaufen, ne?
Ja, mein lieber Schwan. Also ich weiß nur, als ich das erste Mal gegen ihn gespielt habe, das war 0-3 in Berlin, aber auch ohne jegliche Meldung. Und dann habe ich, das war in der Rückrunde von dem ersten Jahr in Herne. Das war in Berlin und dann, das war so wirklich einprägend, diese Niederlage, dass ich dann in der Hinrunde der neuen Saison, habe ich oben gespielt gegen ihn und habe gedacht, okay, stopp mal, wenn der so gut blocken kann, mal gucken, wie gut der angreifen kann. Und ich habe dann wirklich Ballonabwehr gespielt und habe dann 3-0 gewonnen.
Wahnsinn.
Also, wenn du den Aufschlag versuchst, wirklich anzuziehen und da irgendwie auch aggressiv gegen, da hast du ja gar keine Chance. Der steht da immer da und hat auch den Winkelblock so weit raus, immer in die Vorhand. Selbst wenn du den bekommen hast, warst du spätestens beim zweiten Mal warst du im Abseits.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das habe ich mir auch gegeben. Meine Güte, habe ich mir da vorne auch gearbeitet. Boah. Aber auch ganz oft da ins Leere gelaufen. Mhm. Ganz oft. Meine zwei, ähnlich häufig gespielt, ähnlich häufig verzweifelt. Da ging es gar nicht um die Quantität des Blockspiels, also auch, aber vor allen Dingen um die Qualität. Arakarakulak. Für mich einer der Spieler, die am schwierigsten zu bespielen war, auf mehreren Ebenen, auch was das Spielsystem angeht, weil auch der mit einem enorm starken Passivspiel ausgestattet, kurze Bewegungen, ganz früh am Tisch, immer lange Aufschläge, lange Rückschläge und auch, ich weiß noch, ich habe versucht mit der Vorhand und er hat mich in die Ecken geschickt, hat dann diesen unglaublichen Unterschnittblock schon als einer der ersten gespielt, also diesen Rückhand, diesen, hat bestimmt auch irgendeinen Namen heutzutage, aber diesen Unterschnittblock sozusagen von außen nach innen gezogen, mit unfassbar viel Unterschnitt, wo die Leute wirklich teilweise, also unter anderem ich, auch wirklich unterste Netzmasche oder eigene Hälfte fast gezogen haben. Und mit Vorhand auch immer so einen kleinen Kickblock gehabt, selten mal wirklich selber aktiv geworden. Perfekt aber aufeinander abgestimmtes Spielsystem, heiße Matches gehabt, oft verloren, manchmal gewonnen, sehr schwierig zu spielen, zu bespielen. Sehr, sehr starkes Passivspiel. Karakulak auf 2 bei mir. Wer ist bei dir auf 1?
Adrian Krisan.
Oh ja.
Also ich habe gegen ihn gespielt einmal in Herne, damals in der ersten Liga gegen Bremen und ich hatte irgendwie beim Einspielen hatte ich so das Gefühl, okay, also das ist jetzt die Nummer 19 der Welt, also so richtig Topspin kommt da nicht rüber, ne? Mhm. Und als dann der Schiedsrichter gesagt hat, 0-0 Aufschlag.
Man kann keinen Punkt machen, ne?
Nee.
Ist echt heftig, ne? Ich habe auch
gegen ihn trainiert. Kommst du nicht durch? Also egal wie, nee. Ne? Ich habe da damals draufgeholzt, wirklich wie auf Kalteisen, ne? Aber du kommst und kommst nicht und der geht dann ein Stück zurück und dann, ja, dann zieht er halt ein bisschen gegen mit einer kurzen Bewegung im Handgelenk und kommst nie durch. Du denkst immer, das sieht alles so ein bisschen aus wie 0815 und alles mit der Vorhand vor allem, denkst du, ist ja gar kein Tempo, aber ja, da ist nicht so viel Tempo, da ist aber unfassbar viel Winkel und ja, 100 von 100 halt.
Ich habe gegen den einmal in Bremen trainiert und ich glaube, ich war auch wirklich so, das war so meine Top-Phase und er war auch immer noch ein guter Bundesligaspieler und haben wir trainiert. Und ich habe es, glaube ich, in einem der frühesten Pläusche schon mal gesagt. Ich glaube, es war noch nie so lange 10 Minuten für mich eine Übung. Ich habe natürlich auch gesagt, ja, ich spiele hier 2-2 an frei, alles Vorhand, klar. Und also ich war damals auch wirklich in Shape und habe wirklich reingeprügelt wie ein Irrer, alles mit Vorhand. Und ich war fix und fertig. Nach 4-5 Minuten dachte ich, das kann man nicht, das ist unmöglich durchzuhalten. Mhm. Dann habe ich das irgendwie verkürzt auf 5 Bälle und dann freies Spiel und dachte, ja, dann geht's ja dann.
Na, dann wird es aber auch nicht viel besser.
Dann wird es auch nicht anders. Dann war für ihn, dann konntest du bei ihm auch freiziehen, das hat ihn immer gar nicht gestört.
Das ist egal, ja.
Und dann haben
das ist gut für ihn, dann kann er die lange Hose ausziehen.
Dann haben wir ein Match gemacht und ich weiß noch genau, im ersten Satz hat er keinen Aufschlag von mir bekommen. Da ist er wirklich in die Aufschläge reingelaufen und dachte ich so, ja gut, aber den nimmst du dir jetzt her mit hier noch, en passant. 11-7 oder so gewonnen. Dachte ich schon so, ist ja komisch, der spielt zur ersten Liga so gut und so. Und dann hat er sich kurz mit dem Handtuch einmal durchs Gesicht gewischt. Weiß ich noch genau, mit diesem alten rosaroten Handtuch. Und dann kommt er jetzt zurück an den Tisch. Ich mache gleiche Aufschläge. Er hat ein bisschen adaptiert, ein bisschen den Winkel angesetzt. Und ich konnte nicht mehr den ersten wirklich mit Vollkarambo durchziehen. Und dann war es, also ich weiß gar nicht, wie viel Punkte ich noch gemacht habe in 3 Sätzen.
Ja, also dann bist du halt, höchstens 10. Wenn der dich einmal in so einen Ballwechsel verwickelt, dann hast du aber auch, dann ist Alarm.
Da legt er das Ding immer schön so, auch die Aufschläge so tot leer reingelegt, ne?
Genau, kannst du genau nichts mitmachen.
Nee, flach wie Hölle. Ach, unangenehm. Ja, gute Eins.
Ekelig.
Meine Eins kennst du auch und der muss für mich kommen, weil ich auch die Ehre, muss man sagen, hatte, noch gegen ihn zu spielen. Und da weiß man immer gar nicht, ob der eigentlich richtig schlechter geworden ist zu seinen Bestzeiten. Wahrscheinlich schon so ein bisschen. Herr Scholtibühm.
Ja, sicher. Scholtibühm. TTC Hagen zuletzt in der Bundesliga aktiv.
Also mir wurde das dann immer so gesagt, der blockt dich aus und so und auch so ganz alte Schule Block, ne? Also wirklich so Block. Also
der klassische Block, ne?
Nix mit Kick.
Nix mit Kick. Denke ich, für das damalige Spiel oder für die Zeit, in der er gespielt hat, sicher mega und ich meine, der war ja auch, ja, ich weiß gar nicht, wie oft deutscher Meister und hat ja auch international einiges gewonnen und war sicher für seine Zeit ein Vorreiter und hat sicher.
Ja, tausendfacher deutscher Meister auch, ne?
Genau, ne? Halt für die jetzige Zeit oder für die damalige Zeit, in der er dann noch in der zweiten Bundesliga gespielt hat, in Hagen. Ja. Das hat gar nicht mehr so richtig gereicht, habe ich das Gefühl gehabt, oder?
Ne, er hatte immer noch.
Also, ich habe auch noch gegen ihn gespielt.
Also, als ich angefangen habe, zweite Liga zu spielen, war das noch so eine gestandene Größe im mittleren Parkkreuz und ich erinnere mich an mein erstes Sehen oder erstes Treffen mit ihm, das war nicht als Gegner, aber ich habe nicht direkt gegen ihn gespielt, sondern Greilo, Kai-Andrew Greil hat gegen ihn gespielt und der hat ja so ein, wir sagen so, also man will es nicht passiv-aktives Spiel bezeichnen, aber der hat so ein Spiel, der hat jetzt nicht geblockt, aber der hat mit beiden Seiten immer so gespinnt, aber so nicht so eine Wumme, sondern auch eher so eine Platzierung und so ein Loop. Und die haben gegeneinander gespielt und ich glaube, das Spiel hat 4 Stunden gedauert.
Große Sandplatz-Tennis, ne?
Also es gab keinen Ballwechsel, das war immer 10 plus. Ich wusste auch am Ende gar nicht mehr, also ich hatte gar keine Idee mehr, wer das Spiel jetzt gewinnen kann und wie überhaupt. Es war, also jeder Ballwechsel war, dass man, also man hatte den schon gesehen. In dem 5-minütigen Ballwechsel zuvor. Und dann habe ich noch so gedacht, ja, du und so, hier Aufschlag und erster Ball und so, ein bisschen fester und so. Wobei Greilo damals noch deutlich, also der war ein super Spieler noch. Ja, bis zuletzt ein super Spieler, vor allem taktisch. Das habe ich, glaube ich, damals einfach gar nicht verstanden, was das für ein taktisches, das war wirklich ein ganz fantastisches taktisches Finesse-Stück. Das war wirklich,
Ein Finesse-Stück, ja, leck mich doch.
Das habe ich überhaupt nicht gerafft. Dann bin ich da in die Box gestolpert und habe gedacht, komm, ich peitsche ihm da mal 2 rein. Das ging auch ganz schnell nach hinten los.
Ja, ja.
Da hat er sich auch gefreut, dass er endlich mal nur 2-mal in die Ecke blocken muss. Und dann irgendwann, das war, ja, also mein Passivspieler fast, also wirklich aller Zeiten, weil auch mehrmals gegen ihn gespielt und dann auch ein paar Videos danach noch geguckt, weil ich es nicht glauben konnte, wie gut er immer noch war.
Genau, ja.
Gegen Waldi gibt es irgendwie auch so ein YouTube-Video, wo er gegen Waldi spielt und auch.
Ja, der hat sie ja alle gemacht auch, ne?
Wie der, ja, das ist irre. Gegen die Schweden, wie der da am Tisch 1 Meter entfernt und da ist jedes immer Block, 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 Block. Ja, Scholti, Georg Böhm. Spannender Typ irgendwie auch am Tisch, so. Hat auch so, war irgendwie auch so als Typ so, wie er gespielt hat, ne? Eher passiv.
Eigentlich ein Schwede, ne?
So ein ganz ruhiger Genosse und manchmal hat er dann ein bisschen böse rübergeguckt. Hat die wieder ausgeblockt. Ja, das war große Platten
noch Schwenken. Leere laufen lassen, ne?
Immer wieder, Erich. Zu den, zu unseren, ja, gefährlichsten blockspielenden Gegnern oder Blockspielern, gegen die wir antreten durften. Cool.
Ja.
Junge, 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 was für eine Sendung hier. Von wegen WM-Sendung hier.
Ach, alles andere.
Sendung 54, mal wieder ein ganz besonderes Ding hier zwischen uns beiden.
Aber jetzt lass mich doch mal von meinem Rezept erzählen.
Mach das mal. Warte mal, ich leg hier. Das ist ja ganz toll, dass wir das hier machen. Leg mal los. Lass dich nicht von mir auffallen.
Und zwar war ich am letzten Wochenende auf so einem Bio-Bauernhof mit Frau und Kind. Hof Mertin, da kann man so, das ist hier in so ein bisschen außerhalb von Dortmund, da kann man so schöne Äpfel pflücken. Und dann bin ich da an diesem Hoflädchen drin und irgendwie ist mir aufgefallen, da ist relativ viel Kürbis auch in der Ausstellung. Und es ist ja im Moment Kürbiszeit. Und da ja im Moment so die Wochenenden so ein bisschen frei sind, dachte ich mir, meine Herren, da muss ich doch jetzt mal irgendwie einen zaubern mit dem Kürbis. Ne? Weil Kürbis schmeckt ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, dachte ich mir.
Nee, lecker, lecker.
Und da habe ich mir, zwei Kürbisse habe ich mir mal an Land gezogen. Aus dem einen, da möchte ich noch gar nicht so viel zu erzählen, das ist der klassische Kürbis, so wie wir ihn kennen. Mhm. Da wird es eine Suppe raus. Mhm. Da mache ich eine klassische Kürbissuppe. Und aus dem anderen, den ich glaube ich auch in dem Bild gepostet habe, der müsste da auch mit drauf sein, das ist der sogenannte Spaghetti-Kürbis. So heißt der Gute, hat die Frau mir erzählt, ist was ganz Besonderes und gibt es nur in diesen Bioläden und wird gar nicht so im klassischen Verkauf in den Supermärkten angeboten. Und den kann man so halb schneiden. Also ich habe es noch nicht gemacht. Ich weiß nur, wie es gehen soll, habe es noch nicht gemacht. Den kann man so halb schneiden und man kann dann so ein bisschen das Fruchtfleisch so ein bisschen raus und kann dann da so ein bisschen mit Spinat und Feta ran und kann dann noch ein bisschen mit ein bisschen Parmesan überbacken und so ein paar Kartoffelchen dabei und so ein paar Nüdelchen dazu. Mm. Dann möchte ich jetzt allen Lauscherinnen und Lauschern den Mund schon mal etwas wässrig machen.
Also bei mir, ich habe schon richtig Bock drauf.
So, Treffer verlängt, denn ich werde am Sonntag werde ich euch in meine Spaghetti-Kürbis-Kochphase mitnehmen und werde euch da via Instagram auf dem Laufenden halten und hoffentlich zum Nachahmen animieren.
Da werde ich so doll meinen privaten Instagram-Account reaktivieren und mich da reinhacken. Kannst du nicht vorstellen. Ja,
da kannst du mal zusehen.
Ja, und dann muss ich
noch... Muss ja auch mal so ein bisschen regional und vor allem saisonal kochen.
Ja, ist wichtig heutzutage.
Haben sie immer wieder gesagt, saisonal.
Saisonal, auch genau so, oder?
Ja. Saisonal, haben sie immer gesagt. Man muss ja saisonal denken.
Das ist auch kurios, ja.
Die gute Dame. Ach, übrigens, da möchte ich noch ein Ding erzählen, das fand ich auch richtig cool, das habe ich jetzt zum allerersten Mal gesehen. Da gab es an diesem Hoflädchen, gab es so ein, wie so ein Snickers-Automat, ne? Mhm. Nur halt mit Sachen von denen.
Also mit so, einfach, da waren so Salatköpfe drin, was?
Nee, die haben ja auch andere Sachen. Die machen so zum Beispiel, weiß ich nicht, da so eine Bio-Hackfleischsoße, die da irgendwie selber angerührt wird. Kostet dann das Glas 8,90 Euro. Mhm. Da muss ich schon Geld für haben, wenn du da einkaufst. Auf jeden Fall haben die wie so ein Snackautomat. Da kannst du dann, weiß ich nicht, so 2,5 Kilo Kartoffeln aus so einem Sack, wo du normalerweise eine Cola-Flasche rausziehst, weißt du?
Das ist aus, eine witzige Idee.
Und dann auch Bio-Schokolade und so ein bisschen Bauchspeck und so ein bisschen querbeet, weißt du?
Alles dabei. Gab es da auch irgendwo einen Rückhand Tops für ihn zu ziehen?
Ja, das waren, also die Preiskategorie war so zwischen, also 8,90 Euro für eine Hackfleischsoße finde ich schon relativ viel, aber ja, für Rückhandtopse müssen sie noch einen Taler mehr aufschreiben, ne?
Ja, vielleicht für einen. Stell dir vor, du könntest dir einen Rückhandtopse kaufen.
Ich habe schon so viele gesehen.
Stell dir vor, ich könnte mir fürs nächste Punktspiel einen Rückhandtopse kaufen, den ich dann den irgendwann einsetzen
kann. Den hast du, den brauchst du nicht kaufen, den kannst du.
Ja, ja. Ja.
Habe ich gesehen, so schlimm ist das nicht.
Ja, nee, es wird besser, schlimmerweise. Ja, cooler Rezepttipp. Normal hast du immer das letzte Wort mit dem Rezepttipp, Erich. Ich würde mir heute so die Freiheit nehmen, um auch nochmal so ein Thema anzusprechen. Hat es eigentlich nicht verdient, erst am Ende der Sendung zu kommen. Wir haben auch kurz in der Sendungsvorbesprechung schon drüber geplauscht. Was im Iran gerade los ist, finde ich heftig. Ich habe bei Twitter so ein paar Leute abonniert, die da viel posten und zeigen, was da auf den iranischen Straßen los ist, was die Frauen sich trauen, da gerade sich zu zeigen, zu demonstrieren für ihre Rechte und so. Und wollte ich einfach nochmal loswerden, dass ich das irgendwie heftig finde. Und die haben irgendwie die singen und oder ihr Slogan ist Frau, Leben, Freiheit. Und wir haben mit Maga Mortazavi ja auch eine tolle Persönlichkeit in unserem Verein und vielleicht auch deswegen oder auch wegen vielen anderen habe ich da jetzt irgendwie sehr viel die letzten Tage geguckt und irgendwie dachte, ich muss das auch nochmal hier in diesen Plausch rein, weil es irgendwie auch Themen gibt, die wichtig sind irgendwie und schwierig sind vielleicht, aber wer Bock hat, kann sich da gerade bei Twitter oder in den sozialen Medien echt informieren, was da gerade los ist, was die Jugendlichen, die jungen Menschen, insbesondere die Frauen gerade da auf den Straßen machen, muss ich sagen, habe ich unglaublich hohen Respekt vor. Gibt sicherlich noch ganz viele andere Ecken auf der Erde, wo das ähnlich passiert. Ich glaube, auch in Afghanistan haben sich jetzt einige Frauen schon getraut oder sich zusammengetan und demonstriert und irgendwie kann man denen zumindest irgendwie so eine Bühne geben. Und ich glaube, vielleicht kann man das hier in diesem Podcast auch nochmal erwähnen, dass das cool ist. Und cool ist das falsche Wort, dass das mutig ist und dass es, ja, meinen großen Respekt, da großen Respekt vorhabe. Genau, und wer sich da informieren will, kann das über die hiesigen Social-Media-Portale mit den Hashtags Iran etc. findet schon jeder seine Infos und ja, finde ich heftig. Ich weiß gar nicht, ob sich die iranischen Fußballer haben sich positioniert. Ich weiß gar nicht, ob die iranischen Tischtennisspieler sich auch positioniert haben bei der Weltmeisterschaft jetzt. Das fällt mir gerade so ein.
Ja, also irgendwie, ich habe gehört, dass da was passiert und ich, du hast mich ja gerade auch nochmal aufgeklärt vor der Sendung. Ja, ich finde das auch Wahnsinn, was da passiert, wie das da vor allem auch passiert und
wie die für diese Werte, die wir immer so, von denen wir auch mal immer erzählen, hier gerade in den westlicheren Ländern, die werden da gerade sehr hochgehalten und sehr stark vertreten und ich finde, das verdient auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Ja. Das ist vielleicht am Ende des Plauschs, eines relativ langen, aber wie ich finde, intensiven Plausch.
Erich. So ist es, ja. Ja.
Hohe Intensität heute. Hohe Intensität. Ja, soft, von wegen auch, soft.
Ne? Hm? So, soft, wie wir gerade sagen, soft.
Ja. Ich bin Sonntag bei dir dabei, ich freue mich drauf. Das wird auch nicht Sonntag soft.
Bei mir? Ach so, ja, das, nee. Ja. Am Samstag mal wieder auf der Rennbahn. Ne?
Ah ja.
Das Halali der Grassaison steht an.
Ah, schön, das freut mich. Ja, das. Mhm. Ich freue mich auch wieder auf unsere, ich muss sagen, ich vermisse immer unsere Sonntagsabendsgespräche nach den Matches. Die müssen wir wieder einführen. So ist eigentlich auch der Podcast entstanden.
Genau, wir müssen mal wieder back to zero irgendwie. Ne?
Am besten ist, wenn beide gewonnen haben und schon drei Pilz drin haben.
Oh, das ja.
Aber das passiert irgendwie auch nicht mehr so.
Das ist ja auch selten. Ja gut, wenn du immer schon zufrieden bist, wenn du ja, im fünften, neun verlierst.
Ich rufe dich dann, ja, genau, normal ruft dann immer der verloren hat, nicht an, aber da muss man jetzt auch mal wieder dran gehen.
Ja, oder der verloren hat, der geht gar nicht erst dran, das so. Passiert auch schon.
Ja, das ist, es gibt wichtige Sachen. Erich, war mir eine Freude, war mir eine Ehre.
Es war mir eine Messe, es hat mir Spaß gemacht. Wie immer.
Heute auch ganz ohne technische Malheur. Endlich mal wieder.
Ja, fast ein bisschen zu einfach, ne?
Ja, das Ding können wir direkt rausschicken, so. Fantastisch.
Ja. Macht da einen Haken dran und raus.
Ja, und raus. Schickt uns eure Nachrichten, wenn ihr Lust habt und uns was zu erzählen aus eurem TT-Leben oder auch sonst. Wir freuen uns über Feedback. Was hat euch gut gefallen? Was wünscht ihr euch für die nächsten Sendungen? Immer raus damit an offenes Ohr, Plattenplausch oder bei Instagram. Und dann kommt Erich auf euch zurück.
Bleibt alle gesund, habt viel Spaß beim Tisch. Bis bald. Viel Erfolg am Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.